Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast. Heute wollen wir, wie letztes Mal auch, über einen japanischen Film, nicht so richtig eine Serie mehr reden.
Stimmt, ich habe darüber nachgedacht, es ist ja jetzt vom Alter ganz anders und es ist eine andere Art von Animation. Aber du hast recht, es ist einfach beides aus Japan.
Ja, ich habe auch wieder mal vergessen, uns vorzustellen. Hier ist natürlich Gerald, ich und
Kerstin, hallo.
Hallo. Wir wollen heute sprechen über Rilakkuma und Kaoru. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Falls nicht, für alle japanischen Namen, die ich heute verhunzen werde, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Ich gebe mir alle Mühe, es richtig zu machen, aber bei manchen Sachen ist es einfach schwierig.
Es ist jetzt nicht böse gemeint, ich bin mir 100%ig sicher, dass wir es beide nicht richtig aussprechen.
Ich glaube, es ist Rilakkuma, aber ich bin wirklich nicht sicher.
Ich habe ja tatsächlich mal einen Japanisch-Kurs für zwei Semester gemacht. Ich habe quasi das erste Semester zweimal gemacht, weil ich niemals die Abschlussprüfung gemacht habe, weil ich nicht dafür gelernt habe. Meine Aussprache ist ganz grottig, aber ich höre auch deine. Das ist jetzt nicht böse.
Wir können es halt nicht, aber wir geben uns allen. Eigentlich ist es eine Serie, die auf Netflix läuft, ist auch ein Netflix Original. Und wir sind drauf gekommen, eigentlich hauptsächlich, weil wir ja vor zwei Folgen über Paddington gesprochen haben. Und als ich das Teaserbild für Twitter rausgesucht habe, wollte ich einfach einen Bären, der Kuchen isst. Und da bin ich über Rilakkuma gestolpert und fiel mir, ach ja, das könnte man ja auch mal machen. Und dann dachten wir, warum dann nicht das jetzt dann auch direkt?
Und weil wir jetzt gerade darüber sprechen, ist halt ein Serienformat, das hat dann natürlich Vor- und Nachteile. Das am Stück zu gucken, würde 2 Stunden dauern, glaube ich.
Die Angaben sind ein bisschen unterschiedlich. Also es sind 13 Folgen à 12 Minuten, was in etwa eine Laufzeit von 2,5 Stunden ergibt. Aber ich weiß, dass wir real gestern weniger geguckt haben. Wir haben gestrigen Abend alle Folgen hintereinander am Stück geguckt.
Naja, wir haben ja auch nicht immer den Abspann noch mitgeguckt.
Nee, genau, wir haben da dieses Abspann überspringen immer.
Aber der große Vorteil ist ja ähnlich wie bei der Augsburger Puppenkiste. Wir werden gleich noch darüber sprechen, über eine Serie, die eher auch für kleine Kinder gut ist. Und das ist natürlich fantastisch, weil dann kann man halt immer 12 Minuten einteilen oder 10 bis 12 Minuten. Und das ist ja eigentlich viel besser für kleine Kinder, als dass ein irgendwie 1,5-stündiger Film oder 1-stündiger Film gut wäre.
Ja.
Das ist auch so ein Betthupferl, ne? Also das ist so der klassische Betthupferl,
den wir da... Ja. Das ist so ein bisschen, könnte man das als Sandmännchen benutzen. Dafür sind fast ein bisschen zu wenige Folgen, aber...
Das ist aber kein Problem bei Kindern, die gucken dann wieder von vorne.
Ja, stimmt.
Das ist wirklich gar kein Thema. Und dann gucken die auch von mir aus 3-mal die gleiche Folge hin, 3 aufeinander folgenden Abenden. Das ist ja, wie Kinder einfach lernen. Deswegen ist das vollkommen okay.
Ich würde einmal kurz dann sagen, worum es überhaupt grob geht. In der Serie geht es um eine junge Frau, ich würde schätzen, sie ist so um die 30, es wird nicht genau gesagt, Kaoru. Und die ist alleinstehend und lebt in einem kleinen Apartment in Tokio. Sie hat aber 3 Mitbewohner, nämlich Rilakkuma, Korilakkuma und jetzt, oh Gott, Kiriyoitori, ein kleines Küken. Das habe ich garantiert so falsch ausgesprochen, aber ich schaff's auch nicht. Die sagen diesen Namen in der Serie 10-mal oder so und ich habe keine Ahnung.
Ich werde mir einfach nicht die Blöße geben und ab jetzt immer Küken oder Vogel sagen.
Ich werde es noch ein paar Mal versuchen. Und die leben einfach bei ihr, die machen halt auch sonst nicht viel, die leben halt da. Sie arbeitet in einem, ich habe es in meinem Kopf immer in einem seelenlosen Bürojob genannt, weil es ist auch nicht so richtig klar, was ihre Firma herstellt. Sie arbeitet halt im Büro und ist so ein bisschen insgesamt unzufrieden mit ihrem Leben.
Es wird auch, ihre Arbeit wird einmal verglichen, dass sie eine Ameise wäre, also auch einfach komplett unwichtig für das System und so wirkt es auch. Aber sie hat ja Gott sei Dank ein schönes Zuhause, wo sie mit den 3 Mitbewohnern wohnt und in ihrem Mietshaus zieht auch noch ein kleiner Nachbarsjunge ein, mit dem sich dann sozusagen die ganze, wie will man sagen, Patchwork-Familie anfreundet.
Dessen Mutter arbeitet immer bis spät abends, deswegen spielt der immer viel mit den 3 Tieren und auch ist bei denen oft zu Abend. Man sieht es zumindest echt in ein paar Folgen. Ansonsten geht es in der Serie um nicht viel. Es hangelt sich so im Laufe von einem Jahr ab. Es fängt in einem Frühling an und die letzte Folge ist auch, wenn sie aus der Wohnung ausziehen, auch im Frühling. Und es passieren halt auch verschiedene Dinge, die an so japanischen Feiertagen oder sonst wie Festen passieren oder halt Dinge, die üblich sind für die Jahreszeit.
Es geht ein ganz kleines bisschen darum, Anfang, Mitte 30 zu sein und dass das so ein Wechsel im Leben ist, weil viele der Freundinnen von Kaoru jetzt Partnerschaften haben oder krasse Jobs oder sonst irgendwas und dadurch keine Zeit mehr für Kaoru haben.
Man sieht auch in einer Folge, dass sie mal auf einer Hochzeit war und dann, also offensichtlich ist sie so die letzte Single-Frau in ihrem Freundeskreis. Ich habe so ein bisschen die ganze Zeit gedacht, das ist eigentlich gar nicht so sehr, diesmal gar nicht so sehr eine Serienempfehlung für Eltern, sondern für die kinderlosen Onkel und Tanten.
Ich finde es als, ja, vielleicht. Das klingt jetzt vor allem so, als wenn es nicht für Kinder wäre. Aber wir haben ja schon gesagt, die wohnen halt mit drei Tieren zusammen. Und das ist halt so das Hauptding. Vielleicht kann man auch kurz sagen, dass es hier um Knetstopp-Animationen geht. Das heißt, wir haben auch schon auf jeden Fall, die Optik ist sozusagen für Kinder. Also das ist schon eine Kinderserie. Das hört sich jetzt so mit 30er-Serie an, aber das ist eine Kinderserie, ganz klar.
Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, die drei Tiere, die sprechen nicht. Die machen halt Bären- oder Kükengeräusche. Aber Kaoru versteht die trotzdem. Größtenteils, das ist nicht immer, glaube ich.
Aber das ist aber, ich glaube, das kann ja wahrscheinlich jeder mit einem Haustier nachvollziehen, ja, der ab einem bestimmten Zeitpunkt auch angefangen hat, mit diesem Haustier zu sprechen. Weil ich, ehrlich gesagt, hatte nie so richtig ein Haustier. Ich hatte immer so Haustiere, die irgendwie außerhalb der Wohnung gewohnt haben, weil alle AllergikerInnen waren. Aber ich weiß safe, dass ich irgendwann angefangen hätte, mit denen zu sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das alle HaustierbesitzerInnen der Welt tun.
Da ist von auszugehen.
Und dann hat man auch irgendwann vermeintlich das Gefühl, man versteht die. Es ist aber ein bisschen mehr, ne? Also die gehen auch irgendwann zum Beispiel suchen die sich einen Job, die Haustiere. Also die werden in dieser Welt schon so dargestellt, als wenn sie auf jeden Fall über einem normalen Haustier sind. Es gibt auch normale Haustiere wie Katzen. Die sind ganz normal wie Katzen bei uns auch. Aber diese zwei Bären und der Vogel, die sind ein bisschen mehr als das.
Ja, es wird ja so ein bisschen ambivalent gelassen, was sie genau sind. K.O. fragt ja auch ein paar Mal die selber, so wie, wenn ihr fliegen wollt, wie ist denn das? Müsst ihr dann ins Gepäck oder geht ihr als Haustiere mit? Und das Einzige, was dann passiert, ist, dass Rilakkuma den Kopf schüttelt und dann wird da auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Ich finde das ganz schön, weil diese Fragen werden zwar gestellt, aber dieses ja ist eigentlich ja auch egal.
Ja, genau, bei so Egal-Fragen ist es ganz häufig einfach nur so ein Grunzen oder irgendjemand fängt oder so ein ganz langer schweigender Moment und dann fängt jemand an und sagt was anderes. Ich finde, vielleicht sollten wir manchmal bei so Egal-Fragen einfach genauso reagieren, ein bisschen Langeweile im Raum stehen lassen und damit derjenige merkt so, ja, das ist jetzt auch gerade gar nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, was du gefragt hast. Und es blamiert den anderen nur oder bringt den in, weiß ich nicht, Nöte. Stell die Frage nicht, sei einfach höflicher. Ja, wir sollten vielleicht noch ein bisschen was zu den Charakteren sagen. Ich glaube, Kaoru ist relativ klar geworden.
Haben wir jetzt ja eingeordnet.
Genau, aber die drei Tiere haben mich
extrem mit Kaoru identifiziert, muss ich sagen.
Ja klar, wir sind ja genau in dem Alter. Sie sagt nämlich irgendwann, du hast gesagt, sie ist alterslos, aber sie sagt auch irgendwann, jetzt bin ich eine mittelalte Frau oder sowas,
sagt sie. Ich habe gesagt, die ist so um die 30.
Genau, ich würde eher sogar sagen, dass sie vielleicht schon Anfang, Mitte 30 ist.
Ja, vielleicht.
Ja.
Ist schwierig zu sagen.
Mhm. Sie sagte nämlich irgendwann, sie steht in der Mitte des Lebens oder sonst irgendwas. Das würde man ja vielleicht eher mit Mitte 30 sagen als mit Anfang 30.
Ja, aber sie führt auch einmal ein Telefonat mit ihrer Mutter, was für mich einen extremen Vibe von sie ist 25 hat.
Nee, aber ich glaube, jedes Telefonat mit Eltern hat bei ganz vielen Leuten einen Vibe von jemand ist 25.
Okay, da magst du recht haben.
Also das wird, glaube ich, vor allem, wenn diejenigen kinderlos sind. Ich glaube, Eltern...
Und so ein bisschen in einem ziellosen Job festhängen, ne?
Ja, das auch. Oder dann vielleicht auch Hobbys haben, die Eltern nicht nachvollziehen können.
Ja, okay.
Sowas alles. Vielleicht, also ich glaube, da zählen viele Leute rein. Ja, genau. Die Charaktere von den dreien, das ist ja dann einmal, ich beschreibe sie einmal ein bisschen, damit für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, ihr habt vielleicht zumindest Rilakkuma schon mal auf T-Shirts und sowas gesehen.
Ist das so ein Maskottchen.
Genau. Wenn man in Japan unterwegs ist, dann ist es schon einer von denen, die man am häufigsten sieht, zusammen mit diesem merkwürdigen Ei, was ich nie verstanden habe. Wie?
Godetama.
Ach so, ja, natürlich. Es ist ein Ei und es streckt immer seinen weißen Eiweiß.
Ich glaube, es ist eigentlich nur ein Eigelb und das Eiweiß schleppt sie ja irgendwie als Bettdecke. Ich könnte Godetama nicht erklären, wenn ich wollte. Aber ich finde den extrem stylisch, muss ich sagen.
Ich find's einfach nur merkwürdig. Auf jeden Fall, Rilakkuma gehört zu den bekannteren Maskottchens aus Japan, die halt auch tatsächlich vermarktet werden hier, also auf H&M-T-Shirts und sowas. Der ist ein Bär, er ist so hellbraun, hat so gelbe Ohren und ist insgesamt rund, so rund ja. und klein. Hinten hat er einen kleinen Reißverschluss an seinem Bärenkostüm, also an seinem, ja was?
Hat er ein Kostüm? Ist er überhaupt ein, er ist schon ein Bär, das wird ja genau. mehrfach gesagt. Aber was ist unter diesem Reißverschluss?
Weil wenn man es aufmacht, dann sieht man einen weißen Stoff mit so Punkten. Also keinen ja. Körper oder sowas.
Ist er ein Stofftier? Das irgendwie.
Ich eine glaube Serie ja, weil sie sagt häufiger sowas wie dein Stofftierkostüm.
Aber es gibt eine Rückblendenfolge, die 12. Folge, und da sieht man, wie, weil da lernt Kaoru die Bären und Kiyoitori kennen. und da versucht sie einmal am Reißverschluss zu ziehen. Und das Einzige, was die beiden dann machen, ist sie angucken und sagen, mm-mm.
Und es ist wirklich so ein bisschen so, wie wenn Leute wirklich was tun, was auch also schwerwiegend schlecht ist. Also weiß ich nicht, wie einem schwarzen Menschen in die Haare
ich
fassen.
Ich wollte gerade genau das Beispiel.
Also es ist nicht einfach so irgendwas, sondern keine Ahnung, eine Nonne unter den Rock gucken. Sowas, wo alle im Raum sagen würden, nee, also so ein generelles Kopfschütteln von allen, so wie konntest du nur auf die Idee kommen, also, das zu tun?
Ja, ja, wir sind alle neugierig, aber es gehört sich halt auch einfach nicht.
Richtig, einfach nein. Und wir haben auch einen Schrank voller Kostüme, ne? Also das, was er anhat, irgendwann schimmelt das zum Beispiel, das, was er anhat, dann muss er ein neues Kostüm wechseln. Das heißt, wir wissen es nicht, es wird nicht aufgeklärt, es ist aber auch okay für die Serie. Rilakkuma schläft sehr viel. Und er isst sehr gerne.
Aber er hat ein extrem großes Herz. Wenn es Leuten schlecht geht, nimmt er die immer in den Arm.
Das stimmt. Das ist auch ganz furchtbar süß. Willst du was zu Rilakkuma sagen?
Rilakkuma ist auch ein Bär. Er ist kleiner und weiß. Aber er sieht ansonsten ziemlich genauso aus wie Rilakkuma. Er hat aber keinen Reißverschluss hinten.
Niemand weiß. Allerdings hat er einen Knopf vorne, aber den kann man nicht aufmachen oder sowas.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich ist es irgendwann passiert, dass es Rilakkuma gab und dann wollte man noch eine zweite Figur, die man irgendwie merchandisen kann, dazu erfinden und hat einfach einen identischen, bisschen süßer aussehende kleine Version davon.
Ich habe gestern gesehen, die Firma, die Rilakkuma und so erfunden hat, die hat ganz viele solche Maskottchen erfunden. Ja. Das sind alles in der Regel irgendwelche anthropomorphen Tiere oder Essensgegenstände oder auch Gemüse. Wahrscheinlich hat man da einfach 3 von den beliebtesten genommen in diese Serie gesteckt, würde ich annehmen.
Das glaube ich nämlich auch. Das wirkt so ein bisschen wie auch so Miffy, Hello Kitty und sowas.
Ja.
Ja. Die ja, glaube ich, aus Holland kommen, überraschenderweise nicht.
Hello Kitty kommt aus Japan, Miffy kommt aus Holland.
Ah, ich dachte, das wäre das gleiche.
Ninche hieß sie.
Ninche.
Ja, wie ein Kaninchen.
Ah, oh nein, wie süß. Ja, und dann gibt's halt noch den Vogel.
Kiyoitori.
Genau.
Ich werde immer sicherer. Irgendwann kriegst du hin.
Ach so, Rilakkuma vom Charakter her teilt mit anderen, ist auch jemand, der, oder Geschlecht ist, glaube ich, komplett irrelevant in dem Zusammenhang, ist jemand, der gern tanzt. Sowas, ist einfach jemand Fröhliches.
Ich hätte jetzt eingeordnet, der ist im Prinzip die Kinderversion von Rilakkuma, weil der hat ja auch Spielzeug und der macht eigentlich bei jeder Gelegenheit, wo er kann, so einen verhunzten Purzelbaum, bei dem er immer auf den Po purzelt.
Ja, passt. Der Vogel, du musst es nicht nochmal sagen, der Vogel.
Kiyoitori.
Danke dir. Ist der Erste, der im Haushalt ist und fängt als normaler Vogel von Kaoru an. Tatsächlich, wir sehen in einer Rückblende irgendwann, dass er auch in einem Vogelkäfig einfach sitzt. Also wirklich in einem Vogelkäfig, sich da einfach ein bisschen langweilt auch und dann nachher Rilakkuma selber den Käfig aufmacht, dann Rilakkuma auf der Straße sieht
das
und den dann einlädt. Das sehen wir nicht, da ist ein Schnitt zwischen, aber wahrscheinlich ist es so.
Ja, er geht aus dem Käfig, währenddessen ist Kaoru gerade im Büro und als er nach Hause kommt, sitzt Rilakkuma in der Wohnung.
Genau.
Und falls ihr jetzt denkt, so, aha, so werden die eingeführt, das erfahren wir in der vorletzten Folge. Davor wird einfach davon ausgegangen, dass wir cool damit sind, dass Rilakkuma einfach bei den Mitbewohnern von Kaoru ist.
Und das ist auch super kurz und so, ach so, ja, hallo, aber ich wollte doch eine Katze. Ja, naja.
Ist auch fällig und kuschelig. Und
genau.
ein paar Tage später ist dann auch einfach Rilakkuma mit da.
Dann sind sie alle da.
Dann sind die einfach da. Und ab dann schläft der Vogel auch nicht mehr im Käfig.
Und sie ist nämlich auch tatsächlich verwirrt als das erste Mal, dass sie sieht, also wie bist du denn überhaupt aus dem Käfig rausgekommen? Es wird aber dann auch nicht weiter erklärt. Aber der Vogel wird auf jeden Fall nochmal super nützlich. Der hat nämlich einen riesigen Putzfimmel und Ehrlicherweise würde es bei Kaoru zu Hause ganz anders aussehen, wenn nicht der Vogel da regelmäßig aufräumen und putzen würde und die Sachen sortieren würde und sowas.
Er hat einen Putzvogel und er spart gern.
Genau, er hortet.
Anscheinend hat er über Jahre, Monate hinweg immer das Kleingeld, das Kaoru irgendwo fallen hat lassen, in kleine Geldbüchsen getan. Und deswegen am Ende der Serie sehr viel Geld angespart.
Wir finden da überall so Einmachgläser mit Münzen dann da drin. Ich finde den Charakter so geil. Ich kann das nicht anders sagen. Er hat dann immer in diesen Phasen, wo er so einen Putzfilm kriegt, hat er immer so einen coolen weißen, wie so Bandana nicht, ne, so ein Tuch auf. Ja, so ein
Stirnband ist es
eigentlich. Ja, genau. Ich liebe das. Und läuft dann immer mit diesem Wedel da rum und guckt auch immer alle böse an, die dann Dreck machen und riecht sich dann immer darüber auf. Das ist wirklich süß. Aber Entschuldigung, wahrscheinlich würde er nicht gerne süß genannt werden. Für mich ist es ein Eher. Ich weiß nicht warum.
Ich glaube, wird auch immer so gesagt in der Serie, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist auch wirklich egal.
Es ist wirklich, also die Geschlechter
da. Wäre jetzt ganz interessant. Ich weiß ja nicht, wie das in der japanischen Sprache ist, ob die da auch so ein neutrales Pronomen wie im Englischen zum Beispiel haben, wie es da ist.
Es ist auf jeden Fall so, dass es in Japanisch eine Endung gibt, die man normalerweise auf Ansprache an die dranhängt. Also san und ich habe vergessen, was das andere ist. Das heißt, du würdest immer zu jemandem sagen, keine Ahnung, du wärst dann Gerald Herr, früher wärst du Gerald Junge gewesen und ich wäre Kerstin Mädchen und Kerstin Frau jetzt mittlerweile. Das heißt, die haben das kann man natürlich weglassen, aber die benutzen das eigentlich immer. Zumindest, wenn ich das in japanischen, also wenn man nur japanische Serien oder Filme guckt, wo unten der Englisch drin steht oder sowas oder deutsche Untertitel, dann wird das eigentlich häufig gesagt. Beantwortet, also das ist deine Frage?
Ein bisschen. Ja, gut, wir wissen jetzt ja nicht, wie es dann im Japanisch gelöst ist bei den Bären. Wie tatsächlich Kaoru immer nur sagt, also da ist Kiriyoshi wohl einfach mit gemeint.
Ja. Aber es ist doch auch schöner, als wenn sie sagt, die Tiere.
Ich habe vorher immer, bis mir aufgefallen ist, dass sie das sagt, in meinen Notizen immer die drei gesagt. Aber
ich auch. Ich habe auch die drei immer aufgeschrieben. Die Serie ist sehr langsam erzählt und damit meine ich nicht, was passiert oder der Schnitt. Das ist nicht wahnsinnig schnell und hektisch. Das ist schön, das ist langsam, aber nicht langwierig oder langweilig. Also wirklich im nettesten Sinne langsam. Und ich finde, das wirklich Schöne ist, die Synchronstimme von Kaoru hat eine ganz langsame und beruhigende Art zu sprechen.
Mhm.
Also man fühlt sich niemals in dieser Serie irgendwie so durch irgendwas bedrängt.
Ja, ich glaube,
das ist so eine richtig schöne Serie, wo man sich so ins Sofa flezen kann und die einfach eine ich fühle mich gut Serie.
Wir haben die ja gestern Abend an einem sehr heißen Sommertag bei einer leckeren Früchtebowle am Stück geguckt. Deswegen machen wir die Aufnahme auch am nächsten Tag. Dafür eignet die sich sehr gut für einen lauen Sommerabend mit einer leichten Bowle.
Auch verkatert. Vollkommen, genau, funktioniert vorstellen. Auch gut. Oder wenn es einem nicht gut geht, das wäre auch so. Und wenn man gar nicht über irgendwas nachdenken kann oder sowas, das sind Zeitpunkte. Ich hatte die zwischendurch noch mal einmal ohne dich geguckt, als ich krank war zum Beispiel. Das ist eine gute Serie für krank sein.
Hier ein bekanntes neues Wort, ja, was man jetzt so viel um sich rum wird. Selfcare. Rilakkuma und Kaoru gucken ist definitiv
Selfcare. Auf jeden Fall. Naja, darauf werden wir ja bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Ich sollte das nicht so häufig sagen, ne? Aber
Ja, wir vergessen es dann nämlich auch.
Nee, das werde ich nicht vergessen. Es ist vielleicht kein Selfcare für Frauen Anfang 30 und darüber werden wir gleich nochmal sprechen, kurz. Du guckst verwirrt.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, ich sehe es anders.
Okay, können wir ja dann darüber sprechen. Ich würde vorher gerne noch darüber sprechen, was ich alles toll fand an dieser Serie. Also es ist für mich auch ein bisschen, also klar, wir mögen beide japanische Kultur. Wir waren ja auch schon mal im Japan-Urlaub und haben da viel kennengelernt. Deswegen ist es so ein bisschen nach Hause kommen Gefühl. Also nicht, dass wir in Japan zu Hause wären, sondern also diese Fernweh, was man da vielleicht hat. Man sieht nämlich so viel geiles japanisches Essen. Es ist so, diese eingerollten Ei-Omelette-Dinger zuerst, diese Dangos, also diese Reisbällchen kommen super häufig vor.
Reisbällchen auch.
Honigpfannkuchen, dann diese Fischteigtasche. Ich wollte eigentlich alles von allem noch Sachen raussuchen, wie das heißt, habe ich vergessen. Edamame kommen vor, dieser Crush-Eis mit dem Sirup oben drauf. Und es wird auch dieses Essen zubereitet am Tisch, zum Beispiel mit dieser Heizschale oben mit den Pilzen und Sachen drin, dieses diese Wasserheizschale,
Tischgrill
genau. Nee, nicht so ein, das ja. Gibt's auch, aber so ein, mehr wie ein Fondue, nur mit Wasser. Und dann tut man die Sachen da rein. Ja, genau. Und das, oh, ich hatte sofort Lust, alle möglichen Sachen zu essen. Vielleicht ist das auch eine Serie, wo man sich dann ganz fantastisch noch sowas dazu bestellen kann oder zumindest ein paar Edamame aufwärmen kann. Das ist ja wirklich auch für Kinder ein Essen, was sie, obwohl es grün ist, sehr gerne essen, weil man ein bisschen damit spielt. Weil man macht ja, man hat ja die
Edamame ist ja essen.
Genau. Und es ist eine Bohne und man lutscht aber die Bohnen aus dieser Hülse raus.
Genau, aus der Schote.
Genau. Und es ist gesalzen. Also das ist eine Empfehlung für, das wissen wir unter anderem, weil unsere Nichte sehr picky ist, was Essen angeht. Aber das ist eine der wenigen Sachen, die sie isst, aber auch so über, also da kauft man dann lieber zwei Packungen Edamame, weil eine davon wird sie auf jeden Fall nachher auf ihrem Teller, so einen riesigen Teller voller Bohnenschalen haben. Das ist also eine Empfehlung, wenn ihr das gucken
wenn
wollt.
Wenn ihr Sushi mit Kindern esst, dann ist das wirklich eine gute Idee.
Ja,
weil denen die Hälfte werden die nicht mögen. Aber die Edamame gehen, glaube ich, weg.
Und das Ei natürlich auch. Also ehrlich gesagt, also dieses Omelette-Ei, das ist nämlich auch noch, da ist ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Zucker drin.
Und ich glaube, auch in Japan macht man da in der Regel Ketchup drauf.
Eben. Und das ist natürlich alles, was Kinder mögen. Das heißt, wenn ihr euch einen entspannten Sushi-Abend machen wollt und aber das Gefühl habt, nee, dann kriege ich nur Ärger von meinen Kindern, kein Problem. Und das ist ja das Schöne, das sind die zwei ganz einfachen Sachen. Einfach eine Packung Edamame vom Asiaten holen, also wirklich in der Mikrowelle wird das gemacht. Das ist so einfach. Und dieses andere Ei, das ist auch sehr einfach, da gibt's Erklärungen zu, das kriegt man sehr schnell hin. Und dann macht ihr auch trotzdem die Kinder glücklich. Und könnt euch leckeres Sushi dazu bestellen. Ja, aber über das Essen hinaus haben wir dann auch noch ein paar Feiertage gesehen, japanische.
Das Kirschblütenfest, damit fängt ja die Serie an in der ersten Folge. Dann gibt diesen, ich glaube, das ist so ein Familientag, wo man diese Karpfenfahnen isst. Der ist irgendwann im Mai, glaube ich. Sonst habe ich nicht mehr viele erkannt, muss ich sagen.
Sie haben auch kleine weiße Stoff aus Taschentuch gebaut, Stofffiguren ins Fenster gehangen. Ich glaube, wenn die Regenzeit endet und die Sonne wiederkommt.
Ah, okay.
Zumindest habe ich mir das erschlossen, weil wir letztens ein Anime gesehen haben, wo die Sonne damit begrüßt wurde. Und dann gab es noch das Feuerwerk, das gibt's auch immer in ganz vielen. Da wird auch so traditionelle Tänze aufgeführt. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt das ist.
Das ist, glaube ich, wenn ich das im Film gesehen habe, im Sommer auch.
Ja. Das Familienfest fanden wir übrigens eine gute Idee, haben wir uns mal ein bisschen reingelesen, für Familien, die vielleicht Bock haben auf Feiern, aber keine Christen sind. Denn im Prinzip wird die Familie an dem Tag zelebriert und das wird gemacht, indem es für jedes Familienmitglied gibt es eine Karpfenfahne, die man übrigens auch selber basteln kann und die man dann raushängt. Und je mehr Karpfen, umso mehr Familienmitglieder gibt es dann auch natürlich. Das ist eigentlich ganz süß.
Ja, aber auch ansonsten deckt es relativ viel so japanische Kultur ab, also der Urlaub wird natürlich in Hawaii gemacht. Ich glaube, das ist sehr typisch japanisch. Es gibt auch eine Folge, das wäre so das Einzige, wo ich später zu einer Warnung kommen würde. Es gibt nämlich auch ein Geist kommt einmal vor und das ist durchaus ein bisschen gruselig inszeniert. Und auch die Wichtigkeit von Arbeit wird auch in einer Folge sehr hoch gehalten.
Genau. Dann gibt es noch die Betrachtung von Esoterik, auch von ostasiatischer Esoterik, Feng Shui und sowas.
Ja.
Das wird auch eingeordnet.
Die sogar erfreulicherweise ein bisschen kritisch beäugt wird.
Da habe ich so Angst gehabt am Anfang der Folge, weil ich vergessen hatte, ob es jetzt kritisch beäugt wird oder nicht.
Da geht es nämlich darum, dass Kaoru irgendwie das Gefühl hat, nur noch Pech zu haben und auch ihr auch so schwarze Rauchschwaden, so Unglücksschwaden rauskommen. Und sie dann anfängt, sich so Glücksbringer im Internet zu kaufen und auch so ein super teures Perlenarmband. Und sich dann aber rausstellt, die Frau, die ihr das Perlenarmband für irgendwie 50.000 Yen verkauft hat, die war eine Hochstaplerin und hat 200 Yen Armbänder für viel teurer verkauft und so weiter.
Und das Schöne an der Folge ist ja, dass dann nicht nur, dass das alles passiert und Kaoru sich selbst auch ein bisschen schämt, sondern sie kriegt auch noch zu Hause den Hate, weil sie konnte denen deswegen keine Süßigkeiten kaufen, den Dreien. Und das ist immer das Schlimmste, was den Dreien passieren kann, dass es zu Hause keine Süßigkeiten
gibt. Ja, die sind dann auch so sauer, dass sie ausziehen. Die wollen dann zu Tokio, dem Nachbarsjungen, gehen. Da dürfen sie aber nicht rein, weil seine Mutter eine Bärenallergie hat.
Klasse.
Und dann schlafen sie einfach am Fluss bei so einem, ich weiß nicht, soll es ein Obdachloser sein? Ich glaube schon, ne? Der einfach unter der Brücke angelt. Und dann sitzen die neben dem und angeln mit dem.
Der hat da ja auch hinter sich so ganz viele Sachen liegen.
Stimmt.
Ziemlich sicher, dass das ein Obdachloser ist.
Wahrscheinlich
auch, der ist aber nachher auch noch, also die treffen nachher nochmal auf den, das ist anscheinend dann auch ein Freund geworden von denen. Ist auch ganz süß. Und natürlich, das Ganze wird von der Kirschblüte begleitet, weil es beginnt halt mit dem Kirschblütenfest und wenn das ganze Jahr einmal um ist, fällt dann die erste Kirschblüte wieder ins Fenster. Und die Kirschblüte steht ja in Japan für Neuanfang, Wachstum, alles Mögliche. Das hat ja verschiedene Phasen und die Phasen stehen jeweils für etwas. Und das erste Kirschblütenfest fängt nämlich auch damit an, dass sie sagt, bei allen ist etwas anderes geworden. Nur in meinem Leben hat sich eben nichts verändert. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, die Kirschblüte, dass sich immer alles verändert. Und das zieht sich auch so ein bisschen als Motiv durch die Serie durch.
Ja. Vielleicht auch, dass man... Sie erklärt das ja auch einmal dem Nachbarsjungen.
Genau.
In Tokio, dass du wirst dich nicht immer für die Bären interessieren. In ein paar Jahren hast du eine Freundin und dann wirst du dich für die interessieren. Und ich bin dann eine ältere Dame oder eine Dame mittleren Alters, sagt sie, glaube ich.
Ja.
Und was mit den Bären? Werden die sich auch verändern? Ja, bestimmt, aber keine Ahnung wie.
Und dann zum Beispiel auch bei der Schneemann-Folge, da sagt sie auch, ja, also wenn die dann schmelzen, ja, Dinge ändern sich halt. Es kann nicht immer alles bleiben, wie es ist.
Genau, weil Rillakuma so traurig ist, dass die Schneemänner geschmolzen sind. Hatten wir eigentlich eben am Anfang erwähnt, weil ich hier gerade rausgefunden habe, zufällig, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass Akuma Bär heißt, was nicht stimmt. Akuma heißt wohl irgendwas mit Teufel oder Dämon. Kuma heißt allerdings Bär. Und Rillakuma ist sowas wie ein japanisches Wortspiel für Relax und Bär. Also ich finde das auch sehr, sehr passend. Wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Mich erinnern übrigens die Tiere. Deswegen, also das generell ruft alles in der Serie sehr viele melancholische, nostalgische, schöne Gefühle auf. Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist eine Feel-Good-Serie. Und mich erinnert das Ganze aber auch an Pingu, weil das war auch jemand, der, also der hat halt nicht gesprochen und der hat immer so Slapstick-Momente gehabt und da ging es auch um eine Familie. Was, du guckst jetzt so, als ob du mir widersprechen wollen würdest.
Der hat Nerd gesagt.
Ja, okay. Aber das können die können auch grunzen. Das fand ich als Kind fantastisch. Ich habe die Serie geliebt und ich glaube, es wurde da wirklich nicht gesprochen, außer Nerd-Nerd. Und das reicht auch. Es ist nicht relevant. Du kannst auch Geschichten erzählen, ohne zu sprechen.
Vor allem sind ja in dem Fall definitiv die drei Tiere die Identifikationsfiguren für die Kinder.
Ja.
Weil der Rest, es ist wirklich, also das ist wirklich, wenn man die gesehen hat, niemand wird dem absprechen, dass das eine Kinderserie ist. Aber alle Themen, die da drin vorkommen, das sind wirklich Erwachsenenthemen. Und zwar wirklich von so Leuten, die quasi, ich glaube, Quarter-Life-Crisis könnte man schon sagen.
Ne? Ja.
So der erste Job und da nicht zufrieden. Dann mäkelt die Mutter auch nur, dass man doch wieder nach Hause kommen soll und mal was Vernünftiges macht.
Ja, und da geht's ja auch tatsächlich sehr schlecht zwischendurch, Kaoru. Die hat ja, irgendwann sagt sie zum Beispiel auch, es fühlt sich an, als würde es auch in meinem Herzen regnen. Also da geht's auch schon auf eine echte depressive Phase zu, vielleicht.
Da wollte ich später noch drauf hinauskommen. Bin sicher, wir können einfach sagen, Kaoru hat mindestens eine depressive Episode, wenn nicht eine handfeste Depression.
Man soll nicht
Fendi diagnostizieren, aber ich glaube, das ist ja in dem Fall gar nicht der Fall. Ich glaube, man spricht das nicht aus, weil es hier immer noch eine Serie für Kinder ist. Ich finde das aber eigentlich eine schöne Art und Weise, das beizubringen. Und zwar finde ich das schön, weil es halt überhaupt nicht gelöst wird und halt eigentlich auch überhaupt nicht versucht wird zu lösen. Wird halt nur gezeigt, das ist richtig scheiße. Die hat auch immer wieder die Situation im ersten, wo sie zum Frühlingsblütenfest geht und was sie Jahr für Jahr immer mit ihren Freundinnen aus der Uni gemacht hat. Und es kommt halt keiner mehr, weil die alle irgendwas zu tun haben. Entweder haben die einen neuen Freund oder haben was Wichtiges im Job zu tun oder haben es vergessen, weil sie zu beschäftigt sind. Diese tausend Gründe. Die einzige, die kommen, ist Kaoru, weil in ihrem Leben ist sowas nicht los. Und sie ist traurig darüber, geht nach Hause mit dem ganzen Essen, das sie vorbereitet hatte. Und niemand versucht es zu lösen. Das Einzige, was die drei Bären machen, ist mit ihr ein Picknick machen und zusammen das abends dann noch zu machen.
Und wer wäre nicht traurig, ne? Also das hat ja jetzt noch nicht mal was damit zu tun, wie du grundeingestellt bist. Das ist einfach eine schwierige Phase. So eine Übergangsphase ist immer eine schwierige Phase im Leben.
Das ganze Problem von Kaoru wird nicht gelöst, aber definitiv wird ja gezeigt, wenn du Freunde hast oder Leute, die helfen, dann geht's irgendwie.
Genau. Und es werden auch noch so Botschaften mit auf den Weg gebracht, wie wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ne, das war eine Moral, die zum Beispiel am Ende steht. Nach den Folgen kommen häufig so kleine Sprüche, so kleine wie so Märchen-Moral.
Also es kommt quasi ein Standbild und dann wird nochmal näher auf eine Stelle im Standbild gezoomt, wo irgendwas irgendwo hingeschrieben ist. Auf Japanisch, aber mit in den Untertiteln steht dann auch, was es ist. Das müsste man Kindern dann natürlich vorlesen, was genau da steht, gerade kleinere.
Und manche davon sind passend für Kinder, aber viele sind dafür auch, glaube ich, einfach für Menschen gemacht.
Ich hatte mir einen aufgeschrieben, den fand ich besonders gut, weil da geht es darum, dass die ein bisschen finanzielle Probleme haben. Und
ich glaube, das ist genau der gleiche, über den ich gerade sprechen wollte, ja.
Und sich die drei ja auch Jobs suchen wollen. Und das zumindest im Fall von Korilakuma, der in einem Katzencafé anheuert, einfach als
süß sein,
ja.
Gedrückt und werden.
Koryotori, der natürlich in der Putzfirma anheuert und da auch quasi so instant der beste Arbeiter ist.
Und die sich alle so richtig über den freuen.
Aber Relakuma macht es bei drei Arbeitsstellen. Erst bei einem Bäcker, dann auf einer Baustelle und dann in einem Restaurant und ist in allem nicht geeignet zum Arbeiten. Und ist dann auch ganz traurig zu Hause, weil er ist, du hast noch gesagt, Relakuma ist nicht für Lohnarbeit geschaffen.
Nein.
Und er ist super traurig, weil die anderen beiden sind, als K.O. nach Hause kommt, drücken sie ihr die Lohntüten in die Hand. Und was Relakuma macht, weil er traurig ist, er setzt sich in einen Topf und sagt quasi, ja, ihr müsst ja halt Bärenfilet aus mir machen.
Weil ich bin zu nichts.
Weil sonst bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ja. Und am Ende von dieser Folge steht dann die Moral, es reicht, wenn du tust, was du tun kannst.
Genau.
Und dachte ich, okay, cool.
Und das finde ich eine total schöne Botschaft an Leute, die halt auch mit depressiven Phasen oder Depressionen zu kämpfen haben. Weil ja, was willst du denn sonst tun? Du kannst ja nicht mehr tun als das auch. Ne?
Und das ist aber auch in der Folge, in der es eigentlich ja um dieses typische japanische Arbeitsmoral geht.
Ja.
Und dass dann eine Kinderserie aus Japan trotzdem bei dieser Moral ankommt, das mag jetzt auch meine eigenen Vorurteile natürlich ein bisschen mit sein, aber das hätte ich zumindest nicht gedacht und das finde ich super cool.
Auf jeden Fall. Und das wäre ja für Deutschland ja schon weit. Ne?
Ja.
Aber genau.
Nicht, dass wir Deutschen da so viel besser sind.
Ja, richtig. Ja, ist wirklich nicht für Lohnarbeit geschaffen. Wie viele Leute von uns, ehrlicherweise. Aber das ist ein größeres, anderes Thema. Ja, diese kleinen Moraldinger, die fand ich ganz süß. Ich fand es auch ganz schön, wie sie einmal versucht haben zu zeigen, wie so eine depressive Phase dann, auch wenn es ein ganz schlimmer Moment ist, dann auch auf andere abfärben kann vielleicht auch und dass es für die auch schwierig ist, damit umzugehen. Da hat sie nämlich dann tatsächlich eine sogenannte negative Energie, die dann in so einem schwarzen Wabern gezeigt wird.
Genau.
Richtig. Und sie nennen es Pech, aber im Prinzip ist es ja eher das. Mhm. Also anders kann man das ja auch nicht sagen. Und es wird auch wieder aufgelöst, einfach mit Nettigkeit teilen, mal jemanden in den Arm nehmen. Also so ganz kleine Sachen, die auch kein Geld kosten übrigens. Sie kann irgendwann nicht nach Hawaii fliegen und die drei versuchen sie aufzuheitern. Und was machen sie? Sie bringen einfach Hawaii nach Hause, indem sie einen Hula-Tanz einüben, indem sie so ein bisschen sich so die Wohnung so gestalten. Also Dinge, die man auch machen kann, wenn man eben nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, einfach nur, weil man darüber nachdenkt, wie könnte man denn jemandem eine Freude machen.
Also sie spielen quasi einen hawaiianischen Song mit Ukulele. Relakuma spielt dann Ukulele. Und dann von wegen, er ist nicht für Lohnarbeit geschaffen. Offensichtlich ist er nämlich hier auch Spitzenklasse Musiker.
Sie gehen übrigens mit diesem Video, was dann Kao macht, viral. Und das ist auch ein bisschen lustig einfach. Aber das spielt gar nicht so eine große Rolle. Also direkt danach ist es auch schon wieder vorbei.
Ukulele lernen, der war wirklich ganz schön.
Der war ganz süß, ne? So, dann sprechen wir doch über das, was ich gerade schon angeteased habe. Und zwar, dass ich gesagt habe, vielleicht, also als Anfang 30-jährige Frau, da wäre ich nicht so im Wohlfühlmodus gewesen mit allem. Und zwar hauptsächlich und ich glaube, ich weiß schon, was deine Gegenantwort sein will, aber ich stelle jetzt trotzdem mal vor, was meine Argumente dazu sind. Die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dass sie jetzt noch Single ist und vielleicht in einem Job feststeckt, den sie nicht so super findet. Und dann kommen da wirklich auch in der 12. Folge habe ich mir mehrere Zitate aufgeschrieben, die da gebracht werden. Zum Beispiel sagt dann die Freundin von ihr, ich stell dir alle Freunde meines Mannes vor. also wirklich als letztes so, was sie ihr mitgeben will, als wenn das das Einzige oder Beste wäre, was man machen kann mit jemandem, den es so geht wie Kaoru. Oder wenn man erstmal als Single eine Katze hat, ist alles vorbei. Wo ich dachte so, kauf dir doch eine Katze, hör nicht auf solche Leute. Oder ja, kümmere dich lieber um
nervige Kollegin.
Ja, ja, klar. Oder kümmere dich lieber um einen Freund als um eine Katze. Und sie sagt auch in der Folge, ich bin einfach nichts wert. Ich finde, also das läuft ja also ein bisschen schon auch darauf hinaus, so anscheinend will die Gesellschaft sehr unbedingt, dass Kaoru einen Freund findet. Und sie verliebt sich ja auch irgendwann. Und dann wirkt es so ein bisschen für mich so wie dieses alte, du bist halt nicht vollständig, wenn du keinen Mann hast.
Ja, aber ich glaube, das ist ja mehr das gesellschaftliche Problem. Also das ist, glaube ich, ein realer gesellschaftlicher Druck. Der ist ja auch durchaus in Deutschland, gibt's nicht, es gibt doch auf Dörfern immer noch dieses alte Schachtelding, dass wenn du mit 25 nicht verheiratet bist, dass die Leute irgendwie Schachteln schenken und du saufen musst oder den Dorfplatz fegen musst, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Region man kommt. Und deswegen, aber die Serie framed das ja auch überhaupt nicht als was Positives oder Gutes. Das wird ja auch nicht in die Richtung aufgelöst. Weil, wie du sagst, ja, es gibt sie ist verliebt in jemanden, in den Paketboten, der erst in ihr Büro kommt und dann später bei ihr nach Hause liefert. Aber auch das führt ja eigentlich nirgendwo hin, außer dass sie für den schwärmt. Ich finde das eigentlich gerade super schön, auch dass diese Probleme zwar angesprochen werden, dass sie da sind, dass die Serie aber nicht einfach billige Lösungen aufwartet, dass sie nicht sagt, Kaoru findet einen Freund und dann ist alles gut. Kaoru findet nämlich einfach keinen Freund, aber sie hat ja ihre drei Mitbewohner, mit denen es ihr auch ganz gut geht. Es geht ihr trotzdem gut. Und das, finde ich, wird gezeigt. Ich finde auch noch eher als das ein Bild für Frauen Anfang 30 ist, finde ich wirklich, dass es ein Sinnbild für Depressionen ist. Da hat man vielleicht diesen Kniff genommen mit Single Frauen Anfang 30, weil das da ein Bild, wo man das leicht reinmachen kann. Da gibt's ja noch Gründe dafür und man muss es deswegen nicht erklären. Deswegen glaube ich, dass das gut gezeichnet ist, weil es wird nicht erklärt, aber es wird gezeigt, dass man trotzdem gut und glücklich damit leben kann.
Dass man auch immer wieder Momente hat, die es wert sind, dass der Rest sich nicht ändern muss, unbedingt.
Genau, und dass das Gesamte ja auch trotzdem schön ist, auch wenn es doofe Momente gibt, auch wenn du selber ganz objektiv dumme Entscheidungen triffst. Wir haben ja gerade den Paketboten angesprochen. Sie ist verliebt in den, der kommt irgendwann nicht mehr ins Büro und dann stellt sie fest, er liefert zu ihr nach Hause und sie bestellt auf einmal viel zu viel und auch immer nur eine Sache, damit er jeden Tag halt kommt und hat dann irgendwann Geldprobleme. Das ist ja einfach dämlich. Ja. Aber es ist halt trotzdem, also klar, die Bären judgen sie höchstens deswegen, weil sie deswegen
so, keine Süßigkeiten kaufen können.
Können sie keine Süßigkeiten kaufen, weil sie zu viel Geldprobleme haben. Aber ansonsten ist das einfach so, ja, blöd gelaufen, aber es geht weiter. Und deswegen weiß ich nicht. Ich finde, das ist diese Darstellung, die soll, glaube ich, ja die Gesellschaft darstellen. Aber ich finde nicht, dass die Serie das wie würde man
sagen?
Ja,
du hast recht. Es wäre auf jeden Fall schlimm, wenn sie in der letzten Folge dann auf einmal mit dem Paketboten zusammenkommen würde und dann glücklich wäre. Das wäre definitiv das falsche Zeichen. Aber das passiert ja auch einfach nicht.
Genau, und deswegen finde ich das eigentlich eine relativ erholsame. Ich habe ja gesagt, das ist vielleicht sogar noch mehr für die kinderlosen Onkel und Tanten eine Serie. Das meine ich schon nicht ganz aus Quatsch.
Ja. Ich finde, aber eine Sache könnte tatsächlich, also außer der Gruselfolge sozusagen, vielleicht ein Punkt sein, der für Kinder vielleicht ein Problem ist, beziehungsweise wo man ein bisschen sensibel sein muss, ist der Nachbarsjunge und wie er lebt. Und er ist einer, der hat anscheinend keinen Vater. Das ist auch so, ja, und dein Vater? Und dann wird halt geschwiegen ganz lange, weil diese Frage wird anscheinend nicht beantwortet.
Kaoru fragt, und dein Vater? Und dann guckt er jemand traurig. Und keiner bohrt nach.
Ja, genau.
Wie schön ich das auch fand. Der guckt traurig, alles klar, Botschaft angekommen. Ja. Den Rest kann sich ja jeder zusammenreihen. Ja. Wenn er drüber reden wollte, dann hätte er es jetzt getan.
Korrekt. Und seine Mutter ist halt anscheinend in einer Arbeit, wo sie wirklich auch lange unterwegs ist und er ist wahnsinnig viel alleine
zu Hause. Wir sehen sie keinmal, könnte man
sagen. Ja. Das heißt, das ist halt auch noch ein Punkt, wenn das Kinder selbst erleben. Ich meine, dann ist jetzt schwierig, ne, weil sich unser Podcast an Eltern wendet, ne? Und dann wäre das an die Eltern quasi, die ihre Kinder.
Jeder geht zu.
Ja, also das könnte auf jeden Fall ein Problem sein, wenn Kinder da sensibel ist, weil das ja auch einfach schwierig ist. Also
Ne? Ja, aber ich finde sogar da wird ja gezeigt, ich meine, in der ersten Folge, wo er vorkommt, ärgert er erst die Bären die ganze Zeit und entführt in dicken Anführungsstrichen dann Rillakuma, wo sich rausstellt, die sitzen einfach nur bei ihm in der Wohnung und spielen Videospiele. Aber er ist ja halt einfach nur einsam und möchte irgendwie deren Aufmerksamkeit kriegen. Und ab dann sind die ja auch miteinander befreundet.
Genau, er findet sozusagen eine Ersatzfamilie und das kann halt auch passieren. Oder dann Nachbarn, mit denen man etwas machen will oder sowas.
Sollen wir dann jetzt zur Geisterfolge kommen?
Ich glaube, wir kommen einfach zur Altersempfehlung und dann kommen wir automatisch zur Geisterfolge. Und zwar, wenn wir eine Altersempfehlung geben, können wir, glaube ich, eine ungefähre generelle Altersempfehlung geben und sagen, hallo, guck bitte nicht die Geisterfolge dann. Mit dieser Empfehlung.
Ich glaube wirklich, das kann man jedes Kind, dass man auch das Sandmännchen gucken lassen, Rillakuma und Kaoru.
Ja.
Es ist ja auch wirklich, also es ist länger als das Sandmännchen, das sind immer 5 Minuten, aber es sind 12, also es ist wirklich.
Genau, ich würde es auch sagen.
Und wenn man eine am Abend guckt, ich glaube, dafür ist es auch echt perfekt. Es ist auch wirklich ganz ruhig, wie ja, Kerstin voll. Eben schon gesagt hat. Und die Musik ist, es gibt so ein Thema, das ist auch ganz interessant. Es gibt so ein Klavierthema, das immer am Ende der Folge kommt. Immer wenn das kommt, dann hast du irgendwann schon bei der vierten Folge diesen Pavlovschen Effekt, dann, gleich ist Folge zu Ende.
Und auch mit diesem Bild gut. Am Ende und sowas. Und es hat sogar noch so einen kleinen Einspieler am Anfang. Es ist auch sehr abgeschlossen an sich. Das fühlt sich auch schön an. Problemlos einzeln gucken.
Hat für eine Serie, es hat keinen klassischen Titelsequenz. Es hat nur so diese Einblendung Netflix Original. Und bei der macht irgendwer von den drei Tieren immer irgendwas anderes. Und es ist auch jede Folge was anderes in den 13. Mal liegt Rillakuma da und schläft und fällt vom Kissen. Mal rennt Kiyotori da lang und putzt. Oder Rillakuma macht einen Putzelbaum. Solche Sachen. Auch das, ich finde das auch ein nettes Detail, dass es jedes Mal was anderes ist. Da freut man sich jedes Mal über das.
Wenn ihr mal reintesten wollt, würde ich euch 2 Folgen empfehlen, wo die tatsächlich nicht so von dieser eigentlichen großen Story, die wir gerade erzählt haben, abhängig sind, sondern ein bisschen davon abgesondert sind und die mit sehr wenig Sprechen insgesamt auskommen, weil wir fast die meiste Zeit einen Bären begleiten, der irgendwas tut. Und zwar ist das einmal die Folge 9, der Schneemann. Und ich glaube, das ist wirklich fantastisch, weil der hat nicht nur Slapstick und wenig Handlung und es kaum Text, sondern es gibt auch noch einen Song, wo ein sehr einfacher Tanz zugetanzt wird. Und ist ja das Beste, was du für kleine Kinder machen kannst. Ein Tanz, den so ein dicker, unförmiger Bär mittanzen kann,
Mit Schneemann.
Mit Schneemann, mit sehr vielen Schneemännern quasi und sehr viel Neonlicht.
In dieser Serie leben die Schneemänner nicht. Rillakuma hat einfach Fieber und einen Fiebertraum. Genau.
Aber es ist auch nicht ein schlimmer Fiebertraum, wie, weiß ich nicht, bei Dumbo, sondern es ist wirklich, das ist wirklich einfach ein traumatisierendes Moment für mich, sondern es ist ein Fiebertraum, also ich würde mir solche Fieberträume wünschen. Das sind Fieberträume, die ich auch gerne hätte. Dann wache ich am nächsten Morgen ja besser gelaunt auf als vorher. Aber Fieberträume sind nicht so, wir wissen das alle. Und die zweite Folge, die ich empfehlen kann in die Richtung, ist die Nummer 11, Schlaflose Nacht. Denn dort entdeckt am Anfang der Folge Rillakuma ein Blitzen im Himmel und ist sich ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich ein UFO ist. Und stellt dann etwas in der Wohnung auf und lockt damit vielleicht die Außerirdischen an. Er ist leider vorher eingeschlafen. Es könnte also ein Traum sein.
Kerstin überbügelt das hier mit, er stellt etwas auf. Also von diesem eben genannten Schrottsammler nimmt er sich irgendwie hier diese weiß-roten, die vor Friseurläden manchmal stehen, einen mit.
Ja.
So ein Zeltgestell. Und er malt noch ein Pentagramm auf den Boden. Und das ist dann sein Alien-Lock-Ding.
Und das Beste ist, er stellt dann noch etwas zu essen. Und zwar so einen getrockneten Oktopus dahin. Und zufällig sehen die Aliens auch irgendwie aus wie dieser Oktopus. Ein Schelm, der da denken könnte, er hätte das alles nur geträumt.
Nein, er hat doch den Pinner gespielt.
Ja, nur, dass ihn niemand sieht, außer er selbst.
Ich glaube dran, dass Rillakuma wirkt. Weil er trifft dann in der Nacht, wird er wirklich von einem UFO abgeholt. Mit Aliens,
genau. Die
dann mit ihm durch den Schellenall fliegen.
Weil wir gehen auf dieses UFO drauf. Und das ist ja, also dieses, der Stil des Ganzen ist ja dieses Stop-Motion-Knet-Ding. Übrigens viel schöner als bei Wallace und Gromit, weil ich habe eine komplette Abneigung gegen Wallace und Gromit. Ich weiß, andere Leute finden das auch hübsch. Ich finde das hässlich.
Erzähl erstmal.
Ja, also Rillakuma ist viel schöner. Und die Figuren sind ja dann zum Teil noch nicht mal Knete, weil ja zum Beispiel Rillakuma ist ja aus Stoff. Und das Alien ist dann aus Knete und Corella Kumagetor ist ja aus Stoff und dann sitzen da riesige, so fast realistische Stoff-Panda-Bären und es ist komplett absurd.
Die
leben
doch, die essen doch da Bambus.
Ja, aber es ist komplett absurd. Es ist so schön. Es ist so. Ja,
auf dieses Ufo sitzen einfach mehrere Pandas. Ja. Riesige Pandas auch.
Und es wird auch alles nicht erklärt, aber es ist genau diese Art von Absurdität, die man als Kind dann auch abfeiert. Aber nicht diese schlimme Absurdität, die man irgendwie komisch oder eklig findet, nee, sondern wirklich eine schöne Absurdität.
Es ist so, mir fällt gar kein guter Vergleich ein. Es ist, wirkt so random, aber es ist eigentlich ganz gut, so dass es trotzdem noch was Familiäres hat.
Ja. Und viele Serien damals haben einen eher so abgestoßen mit so absurden Sachen.
Das ist kein Random Stimpy Random.
Ja, oder Dr. Schnuggles, da fand ich auch manche Sachen, also die mochte ich sogar noch, aber da fand ich manche Sachen so absurd, dass es mich abgestoßen hat.
Ja, manche Sachen bei Dr. Schnuggles sahen auch echt eklig aus.
Ja.
Und Dr. Schnuggles war auch wirklich existenzialistisch, wenn du das heute anguckst. Ja,
das ist auch ein anderes Feld. Wir müssen auch noch den Klabautermann gucken, der Kabautermann. Naja, also die beiden Folgen würde ich jetzt einfach mal empfehlen für, wenn ihr mal reingucken wollt mit einem ganz jungen Kind, dann guckt doch eine von den beiden Folgen. Ist nicht so wichtig, dass man die Story jetzt da, kommt halt da in den Folgen kaum vor. Und das ist wirklich eine Sache, wo man gut einsteigen kann.
Ja, ich würde noch sagen, du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, dass es Knetanimation ist und das stimmt ja im Groben und Ganzen auch. Aber ganz viele von den Sachen im Hintergrund sind eben tatsächlich einfach, glaube ich, Modellmöbel, die wirklich wahrscheinlich aus Holz oder sind. Die Menschen sind definitiv alle aus so diesen klassischen Claymation-Knete, die man halt auch bei Wallace und Gromit und so sieht. Aber ich glaube, die Bären sind wirklich aus irgendwelchem Filz gemacht. Es sieht...
Ja, die sind aus Filz. Und es gibt auch sogar noch Sachen, die aus zum Beispiel echten Lebensmitteln sind. Ja. Also dann liegen da echte Sprossen auf dem Tisch.
Ich glaube auch.
Ja.
Und das mochte ich total gerne, weil manchmal stört es mich bei so hochgestylten Knetanimations, wenn die dann noch so, man sieht ja teilweise bei guten Sachen, auch wenn ich die Filme von Studio Leica sehr mag, aber man sieht, dass die noch Computer nachbearbeiten. Mhm. Kubo hat einen Feinschliff, und bei so einer Serie wie Relakoma und Kaoru, da siehst du noch so die Ecken und Kanten.
Die Texturen auch von den Sachen, ne? Von den Stoffpflanzen kannst du so richtig sehen, dass es halt jetzt gerade eine Stoffpflanze, wenn du nah rangehst.
Ja. Und das gefällt mir auch total gut.
Das mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, so manchmal haben sie CGI benutzt, um sowas wie Flüssigkeiten und sowas darzustellen. Ja, und
diese schwarze Energie, die aus Kaoru rauskommt.
Aber es ist wirklich also ganz down to earth, was das angeht.
Dann würden wir noch einmal kurz über die Geisterfolge sprechen, die ich am ehesten, wenn ich eine überspringe, auch überspringe.
Ja, überspringt die einfach. Das ist wirklich der Tipp, den ich sagen kann. Das ist die Nummer 5, die heißt Geistermädchen. Wenn ihr mit Kindern guckt, die gut das Sandmännchen gucken können, aber noch nicht so viel mehr, überspringt einfach die Geisterfolge. Es macht auch inhaltlich ist es überhaupt gar kein Problem, weil es ist einfach ein Gewitter. Die treffen sich in ihrem Wohnhaus.
Und gucken einen Gruselfilm.
Und erzählen sich eine Gruselgeschichte.
Und der Gruselfilm, die gucken den alle im Fernsehen, die haben auch alle sichtlich Angst. Am meisten Kiyotori. Der wird auch teilweise gezeigt. Der ist
wirklich gruselig ein bisschen.
Der ist gezeichnet halt.
Ja.
Aber der hat mich total an eben Ju-On, The Grudge erinnert. Oh Gott.
Und damit fängt es halt direkt an, die Folge. Ne? Also das Erste, was wir sehen, ist gar nicht diese Knetwelt auf einmal, sondern die Zeichnung aus dem Film.
Unicorn. Weiß der Film. Das ist schon wirklich ein bisschen. Und dann sitzen die ja beim Essen, wollen sich große Geschichten erzählen. Und auf einmal ist da wirklich dieses Geistermädchen, die auch noch einen Hass auf Bären hat, weil sie eben gestorben ist, als sie mit ihrem Freund auf dem Weg in den Zoo war, um sich die Bären anzugucken. Und seitdem möchte sie immer Bären treten.
Wobei man muss auch sagen, die Serie macht es trotzdem ganz liebevoll und nett. Das klingt jetzt vielleicht sogar noch spannender bei uns, als es in der Folge ist. Aber
die Folge ist auch super charmant gemacht.
Genau.
Und ich glaube, ältere Kinder kriegen die auch ohne Probleme weg.
Ja, ja.
Weil die ist ja nicht wirklich gruselig. Aber ich glaube, für ganz Kleine ist sie zu viel.
Also ich denke, so ab Mitte der Grundschule ist das überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht sogar am Anfang der Grundschule.
Ich glaube sogar ab 8 ist das guter Horror für Kinder vielleicht sogar. Weil es ja auch, geht ja auch gut aus. Also im Prinzip merkt man dann ja auch, weil Kaoru ist direkt so total auf ihrer Seite so, boah, und er hat sich direkt eine neue gesucht, nachdem du gestorben bist, das geht ja gar nicht. Und dann hält sie ihm so Relakuma hin, damit sie ihn treten kann.
Sie sagt dann auch irgendwie sowas wie, man muss ja auch über seine Sachen hinwegkommen. Also alles, was einem so im Bauch ist, das muss man irgendwie auch rauslassen, damit man die verarbeiten kann. Und deswegen möchte sie, dass sie in einem therapeutischen Akt sozusagen Relakuma tritt. Und dann ist
und die anderen beiden helfen ja auch dabei, nur Relakoma.
Alle halten so Relakoma fest.
Und er so.
Aber ich am Ende umarmen die sich einfach. Also das Geistermädchen umarmt dann einfach Rinnakuma, weil sie ihn so nett findet.
Als sie sich ausgesprochen haben, ist sie dann gar nicht mehr so wütend.
Ja, das ist ganz furchtbar süß.
Und dann verschwindet sie auch. Ja. Und dann anscheinend ist sie drüber hinweg. Ich weiß nicht, ob die in so der japanischen Kultur anders funktioniert, dass das auch für kleinere Kinder geeignet ist. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber hier würde ich sagen, ganz kleine Kinder, lasst die Folge weg. Die fünfte Folge, sie heißt auch Geistermädchen.
Genau, einfach überspringen.
Direkt falls zur Wahrsagerei. Falls ihr das direkt in so einem Autoablauf kommt, wie gesagt, es fängt mit einer animierten Sequenz an, also mit einer Zeichentrick-animierten. Genau. Wenn ihr die seht, okay, Alarm. Nächste Folge.
ich glaube, es gab einmal eine Szene, wo die alle abnehmen wollten. Das fand ich jetzt nicht so cool. Aber
sie machen es ja auch nicht so richtig.
Eben.
Ja, also auch wieder sowas. Sie haben es vor und machen es dann eigentlich gar nicht.
Also nehmen dann aus Versehen ab, weil sie so viel Geld für Sportgeräte, wie du eben schon beschrieben hast, wegen des Paketboten bestellt haben, dass sie nicht mehr genug Geld für Essen haben. Und deswegen nehmen sie ab.
Also wenn es da irgendeine Form von Bodyshaming gibt, dann finde ich, ist sie noch sehr, sehr harmlos ausgefallen. Ich finde, sonst gibt es nicht mehr viel zu der Serie zu sagen.
Nee.
Gibt's was, das du ähnlich empfehlen würdest für Leute, die das mochten?
Ja, also Paddington liegt auf der Hand, glaube ich. Wenn du schon dir Gedanken hast, dann sagst doch ruhig. Es kommt
dieses Jahr natürlich eine Fortsetzung, die heißt Rilakkumas Abenteuer im Freizeitpark oder so. Die kommt irgendwann im Oktober, glaube ich. Die ist sicherlich sehenswert dann.
Ich habe gerade schon Pingu genannt. Habe es lange nicht gesehen, aber ich denke, es ist immer noch gut.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich hätte jetzt, also das nicht für Kinder, für Erwachsene würde ich, wenn euch das auch gefallen hat, dann könnt ihr euch gerne mal den japanischen Film Unsere kleine Schwester angucken. Der ist für Kinder zu langweilig. Aber der versprüht für mich einen extrem ähnlichen Vibe wie Rilakkuma und Kaoru.
Ja, das finde ich.
Das ist quasi die Version für Erwachsene davon, wo es darum geht, dass drei ältere Schwestern, die irgendwann lernen, dass ihr Vater noch ein anderes Kind hat und die zieht dann auch bei denen ein und dann ist es halt einfach auch deren Alltag, sonst passiert wirklich gar nichts in dem Film. Aber der ist auch, glaube ich, über so die Zeitspanne von einem Jahr erzählt, wo die, also wirklich sehr, sehr viele Parallelen drin
und drüber. Und wenn die haben, bei denen sind es nicht die Kirschblüten, sondern die Pflaumen, aber die erzählen auch ähnlich an diesem Erzählstrang, so ein bisschen von Veränderungen und dass manche Veränderungen natürlich auch schwierig sind und was das bedeutet für einen.
Sonst wüsste ich echt gar nicht. Generell finde ich, hat es auch sehr viel wegen dem handgemachten Augsburger Puppenkiste passt gut dazu, aber es ist wirklich noch niedrigschwelliger. Also der Einstieg für Rilakkuma und Kaoru ist wirklich...
Ich würde sagen, für die älteren Kinder, die das schön fanden und auch so ein bisschen dieses japanische Genossen haben, könnte man vielleicht noch Kubo empfehlen, aber der ist wirklich ab einem älteren Alter.
Ja, mit dem werden wir auch sicherlich irgendwann noch.
Ja, auf jeden Fall, der ist fantastisch. Die Knet-Animationsdinger, ich bin da kein großer Freund von. Ich kann da nur Pingu empfehlen.
Ja, und ja wohl alles vom Studio Leica. Also nicht nur Kubo.
Ja, das stimmt.
Aber da muss man wirklich
aufpassen. Aber die sind für Ältere.
Bei Coraline, aufpassen bitte. Ich finde Coraline extrem gruselig, muss ich sagen.
Ja, du findest es gruseliger als ich, glaube ich.
Noch Nachträge, die ich machen wollte, weil ich es natürlich mir immer wieder vornehme zu machen. Ich sag's diesmal. Rilakkuma und K.O. kann man auf Netflix gucken. Es gibt keine DVD. Es gibt nur eine japanische DVD, aber die hilft ja niemandem von uns weiter, weil da wird keine deutsche Tonspur drauf sein, gehe ich mal von aus.
Und die ist sauteuer.
Und ja, wahrscheinlich, es ist halt ein Netflix-Original.
Hm.
Also das gibt's nur auf Netflix, das kann man auch nirgendwo mieten. Aber wenn
DVD ist, glaube ich, nur so ein Sonderdruck gewesen. Und die sind ja dann eh teurer, weil da ja noch Merchandise mit drin ist und sowas.
Und ich habe es aber in den letzten beiden Folgen auch vergessen zu erwähnen, wofür ich mich sehr entschuldige. Paddington gibt's im Moment nicht bei Streaming-Anbietern. Die DVD ist aber ziemlich billig, auch von beiden Filmen. Die kriegt man für auch es gibt so einen Doppelpack mit Paddington 1 und 2, die kriegt man für circa 10 Euro. Und man kann auch beide Filme bei allen bekannten Film-Streaming-Portalen mieten für 3-4 Euro. Nausicaa kann man auch bei Netflix gucken. Die haben nämlich im Moment, ich weiß nicht wie lange, aber zumindest noch einige Zeit, fast alle Produktionen von Studio Ghibli. Ich glaube, die letzten Glühwürmchen fehlen. Aber sonst kann man alle Studio Ghibli-Filme bei Netflix schauen. Und auch die DVDs und Blu-Rays von Studio Ghibli, die waren eine Zeit lang, hat man die mal nur sehr teuer gekriegt, weil das, glaube ich, nur so ein Anime-Fan-Ding war. Aber seit einiger Zeit, und ich glaube auch seitdem die im Streaming größer geworden sind, kriegt man die auch für neu für so 12, 13 Euro. Was, wenn man die früheren Preise von den DVDs kennt, wirklich ein Schnabber ist.
Was aber insgesamt kein Schnäppchen
ist. Nee, leider nicht. Aber wirklich, das ist, glaube ich, viel billiger werden sie wahrscheinlich nicht werden. Man kann manchmal Glück haben und den Bild noch ein bisschen billiger kriegen, aber ich glaube, weit unter 10 Euro werden die nicht in absehbarer Zeit.
Nutzt die Zeit, wo es jetzt noch auf Netflix ist.
Ich glaube, der Vertrag läuft noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres.
Ja, dann nutzt das einfach. Also wirklich ernst gemeint, das sind tolle Filme.
Von den 23 Filmen, die gemacht haben, haben die, glaube ich, 22 da.
Wir könnten vielleicht auch noch Totoro empfehlen. Wenn man Rilakkuma mag, dann kann man zum Beispiel auch Totoro gucken.
Ja.
Auch ungefähr gleiche Altersklasse. An ein, zwei Stellen ein bisschen gruseliger. Aber auch nicht wirklich.
Es hat ein ähnliches Maß an Verstörung wie die UFO-Folge von Rilakkuma.
Ja, genau. Wenn das gut geklappt hat, dann werdet ihr auch den Katzenbus von Totoro überleben.
Aber diesmal habe ich wirklich an alles gedacht.
Ja, jetzt kannst du noch kurz sagen, wo man uns finden kann im Internet, falls man uns Verbesserungswünsche oder nette Kommentare hinterlassen kann.
Auf Twitter und auf Instagram unter @kifipodcast und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns eher einfach auch Freunden empfehlen. Da würden wir uns freuen drüber.
Ja, dann habt noch einen entspannten Sonntag.
Ja.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.